Der ist eins. Es ist 17:30. Wir kommen jetzt zum Regionaljournal.
Regionaljournal Basel mit diesen Themen heute oben. Missstimmung bei den Baselbieter Polizisten. Im Gor Gärz wegen der geplanten Polizeireform. Sommergefühl in der Basler Märthalle. Die Kuppel beim Bahnhof wird zur Sommeroase. Und dann Selbsterkenntnis im Gericht.
Man ist nicht der liebe Gott, man ist nur der Richter.
Das sagt der ehemalige Höchst-Baselbieter Richter, der Peter Meyer. Er ist Ende letztes Jahr pensioniert worden. Wir schauen heute mit ihm nochmal zurück. Das Wetter, ein sonniges, aber eiskaltes Wochenende steht in den Startlöchern. Am Mikrofon Gauden Zwacker. Bei den Baselbieter Polizistinnen und Polizisten ist die Stimmung auch schon besser gewesen. Genauer gesagt, es gärt. Der Grund dafür, die Regierung will die Polizei neu organisieren. Die Reform sorgt bei den Polizisten schon länger für Diskussionen. Jetzt spitzt sich die Lage zu, denn mittlerweile liegt eine Umfrage unter Polizistinnen und Polizisten vor. Und die Umfrage zeigt, die Polizeireform hat wenig Rückhalt im Gor. Christoph Ratz.
Die Umfrage haben Polizeimitarbeitende intern durchgeführt. Den Polizisten ist nur eine Frage gestellt worden, wie sie zu der geplanten Optimierung stehen. 120 Mitarbeitende haben ihre Meinung abgegeben und von denen sind es 24 gleich, nur 6 haben für, aber 90 gegen die Optimierung gestimmt. Also volle 75% von denen, die an der Umfrage mitgemacht haben, würden die Optimierung ablehnen. Das ist einem Schreiben aus Polizeikreis zu entnehmen, das im Regionaljournal Basel vorliegt. Dass die Umfrage durchgeführt worden ist, bestätigt der Pius Pflugi. Er ist Vorstandsmitglied im Verband vom Polizeipersonal. Der Verbandsvorstand selber hat aber verzichtet, so eine Umfrage durchzuführen. Man wolle dieser Neuorganisation zuerst einmal eine Chance geben, erklärt der Pius Pflugi. Die Neuorganisation der Polizei ist auch in der Sicherheitskommission vom Landrat beraten worden. Diese Woche hat sie ihren Bericht herausgegeben. Die Kommission spricht sich deutlich mit 8-2 Stimmen dafür aus. Polizisten haben auch mit Kommissionsmitgliedern über ihre Bedenken geredet. Ein gemeinsames Hauptargument gegen die Neuorganisation habe es aber dabei nicht gegeben, sagt der Kommissionspräsident Ivo Corvini.
Wir haben auch kein einziges sogenanntes Killer-Argument gehört. Es ist mehr, sind einfach Bedenken gesehen, Optimierung ist in Frage gestellt worden. Mehr hat die Fragen auch denen, die man bekommen hat, auch ernst genommen.
Und die Kommission hat darum in die Vorlage neu aufgenommen, dass die Sicherheitsdirektorin Sabine Pegoraro nach einem Jahr einen Bericht vorlegen müsse, welche Folgen die neue Organisation hatte. Die Kommission hat sich aber von der Polizeileitung grundsätzlich überzeugen, dass die neue Organisation gut und richtig sei. Dass die Polizisten interne Umfrage durchgeführt haben, das überrasche ihn zwar, nicht aber das Resultat von dieser Umfrage unter der Polizeimannschaft.
Veränderungen hat Unsicherheiten zur Folge und tangieren dabei auch Partikularinteressen. Also dass man immer von einer Gegnerschaft oder von einer Opposition ausgehen, ich glaube, das muss man in Kauf nehmen und ist bei jeder Reorganisation der Fall.
Erklärt der Präsident der Landrätlichen Sicherheitskommission, der Ivo Corvini. Dass die Umfrage überhaupt über die Bühne ist, das sei in der obersten Etage von der Justiz- und Sicherheitsdirektion schlecht angekommen, heisst es weiter im Schreiben aus Polizeikreis. Im Mail an Stützpunktleiter sei kritisiert worden, so eine Umfrage würde keine objektiven und repräsentativen Ergebnisse bringen und es sei in dem Mail sogar die Rede gewesen von einer Art Revolte. Daraufhin hat es dann sogar Kaderleute gegeben, die den Mitarbeitenden auf ihren Polizeiposten respektive Polizeistützpunkte verboten haben, an deren Umfrage teilzunehmen, so das Schreiben aus Polizeikreis. Die Frage, ob es von der Leitungsebene von der Justiz- und Polizeidirektion tatsächlich so Reaktionen und Behinderungen von der Meinungsbildung gegeben hat, hätten wir auch gerne der Polizeidirektorin Sabine Pegoraro gestellt. Die war aber den ganzen Tag an einer Sitzung gewesen. Möglicherweise gibt die Stimmung in der Mannschaft der Polizei aber noch nächsten Donnerstag im Parlament zu reden. Dann kommt nämlich die Vorlage für eine Optimierung der Hauptabteilung Sicherheit und Ordnung, so heisst die neue Organisation offiziell, dann kommt die Vorlage vor der Baselbieter Landrat.
Der Christoph Ratz. Kurz vor Sendungsbeginn hat uns der Generalsekretär der Sicherheitsdirektion angerufen. Er wisse nichts von so einem Mail, das die Meinungsbildung im Korps behindert hätte. Ihm sei auch nicht bekannt, dass Kaderleute mitmachen an so einer Umfrage verboten hätten. Er könne sich aber denken, dass es Kritik an der Umfrage gegeben habe, eben weil sie nicht objektiv und repräsentativ sind. Wir sind bei den Meldungen. Die EBM Basel-Land hat den Strompreis für das Jahr angepasst. Statt wie noch im August angekündigt 12%, steigt der Preis jetzt nur um 7%. Und das auch erst ab dem 1. April 2009. Bis dorthin bleiben die Preise noch die vom 2008. Der Grund für die Preisanpassung: Der Bundesrat hat wegen der heftigen Proteste gegen die Preiserhöhungen das Stromversorgungsgesetz angepasst und so neue Berechnungsgrundlagen geschaffen. Wie in verschiedenen anderen Schweizer Städten sind auch in Basel Protestaktionen gegen die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen geplant. So soll heute Zobe eine Mahnwache auf dem Barfüsserplatz stattfinden. Eine ähnliche Aktion ist für morgen Mittag auf dem Messeplatz angesagt. Die Kundgebung sei als Demonstration angemeldet, heisst es bei der Basler Polizei auf Anfrage. Die Polizei rechne mit einer friedlichen Aktion. Beim EHC Basel tickt die Uhr. Jetzt geht es noch weniger als eine Woche und dann entscheidet der verschuldete Eishockey-Club, ob er weitermacht oder nicht. Am 15. Januar wird damit auch entschieden, ob es in Basel weiterhin Profi-Eishockey gibt. Bis dann läuft noch die Rettungsaktion, wo Fans und Investoren Aktien vom EHC kaufen können. 1 Million Franken braucht der Verein und in den ersten 3 Wochen von dieser Sammelaktion ist schon recht viel Geld zusammengekommen, allerdings noch nicht genug. Der EHC-Präsident Matthias Preisweg.
Also wir haben insgesamt Zeichnungen von rund 500'000 Franken. Wir wissen aber von anderen Investoren, wo wir am Verhandeln sind, dass da noch erhebliche Beträge dazukommen. Zudem werden wir eine Aktion starten von einem Club von 100, wo für den Nachwuchs dann je 1'000 Franken werden geben. Also das sind dann noch einmal 100'000 Franken, die sicher kommen werden. Also von dieser Seite her sind wir unterwegs, wirklich auf gutem Weg.
Am 15. Januar, also nächsten Donnerstag, will der EHC Basel dann informieren, wie es und ob es überhaupt weitergeht. Der Schnee Ende letztes Jahr hat es gezeigt. Viele Bäume in der Region sind schwach und stürzen um. Viele Strassen sind darum blockiert gewesen. Jetzt wird entlang von einer von den betroffenen Strassen gerodet. An der Kantonsstrasse zwischen Liestel und Hersberg werden nächste Woche Bäume gefällt. Die, wie es heisst, intensiven Holzschläge sind schon seit einem Jahr geplant, teilt die Bürgergemeinde Liestel heute mit. Die Strasse zwischen Liestel und Hersberg wird darum vom nächsten Dienstagmorgen bis am Donnerstag oben gesperrt. In Ettigen hat es heute einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben. Ein 67-jähriger Mann ist auf einem Fußgängerstreifen von einem Auto angefahren worden und hat sich dabei schwer am Kopf verletzt. Wenige Stunden später ist er im Spital gestorben. Lenkerin vom Auto war eine 19-jährige Frau. An welche Sommerdestination würden Sie gerne anflüchten im Moment? Vielleicht Brasilien, Südafrika, Australien? So weit müssen Sie vielleicht gar nicht. Für einen bescheidenen Vorgeschmack auf den Sommer lenkt ab morgen zu Basel nämlich der Weg in die Märthalle. Die haben junge Partyveranstalter in den letzten Tagen in einen Stadtstrand verwandelt. City Beach nennt sich die Sommerexklave zmitzt in der Stadt. Der Sommer aus der Retorte ist eine Zwischenlösung. Die Märthalle soll in den nächsten Jahren in ein Shopping- und Freizeitcenter verwandelt werden. Der Umbau verzögert sich aber und in diese Lücke springt jetzt also eben City Beach. Die Caroline Thürkauf ist sich heute Morgen den Stadtstrand anschauen.
Vor der Märthalle deutet nichts darauf hin, dass es hinter den bambusverzierten Türen der Märthalle wie im Sommer soll zu und her gehen. Umso gespannter bin ich, als ich die Tür falle zu dem City Beach Abendruck, der in den letzten Wochen zu so manchem Zeitungsartikel geführt hat. Und tatsächlich, kaum stand ich im Bauch der Märthalle, habe ich das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Das liegt vor allem an der sorgfältigen Architektur dieses Strand. Gepflegte Rattansofas, Himmelbetter, ein Beachvolleyballfeld und einige Strandbars umranken das Herz dieses Indoor-Strand, das grosszügige Swimmingpool. Auf die Idee kommen mir die Kleider vom Leib zu reissen, würde ich aber nicht. Zum ersten Mal fühle ich mich bei diesen 20 Grad Innentemperatur mit Jacke gerade wieder einmal als Mensch und nicht als Eiszapfen. Jacke, die haben künftig aber nichts zu suchen am Basler City Beach, sagt der Geschäftsführer Thomas Merian.
Ich möchte einfach, dass die Gäste Mäntel abgeben, nicht, dass man sich hier fühlt wie in einer Eishalle. Es muss ein bisschen Strandgefühl überkommen.
Strandgefühl und auch ein bisschen Action. zumindest am Pool. Darum hat sich der wendige Marketingstrateg auch schon überlegt, wenn er es schafft, als der eine oder die andere tatsächlich in der eher eisigen, nicht mehr als 15-gradigen Pool springt.
Ich habe dann immer wieder mal verschiedenste Flaschen in den Pool geworfen, wo man sich raustauchen kann. Wir werden schon schauen, dass es vielleicht ein bisschen Action gibt.
Action am Pool und am Volleyballfeld. Auf den Liegestühlen haben die Platz, die Erholung brauchen. Die Initiatoren wollen den Gästen schliesslich eine sogenannte Oase vom Wohlfühlen bieten. Der Spass und das Wohlfühlambiente sollen vom grauen Alltag ablenken, die Welt draussen vergessen machen. Die auf Spass ausgerichtete arglose Haltung ist es dann auch, die macht, als ich, wo ich auf dem Himmelbett Platz nehme, das Porträt von einem palästinensischen Flüchtling sehe. Ich versuche, die Realität außerhalb der Märthalle auszublenden und konzentriere mich aufs Dach vom Baldachin. Dort springt mir das Kamel vom Zigarettenhersteller Camel entgegen. Kein Wunder, die gratis Mehrtage, die kosten viel Geld. Wie viel will der Geschäftsführer, der Thomas Merian, nicht sagen. Nur so viel, Camel zählt zu den Hauptsponsoren von diesem Beach. An diesem Beach führen übrigens zwei Wege. Der eine über die offizielle Eingangstüre, der andere Weg an den Strand, der ist unterirdisch.
Wir haben hier zwei Lagerlifte, die in die Halle führen. Also man kann mit dem Auto direkt unter in die Halle reinfahren, mit dem Lift raufkommen, wenn man sich in den Raum einmietet und man hier möchte etwas organisieren, dass man sich nicht muss und die Hauptschlange von der Tür anstehen.
Aber dann führt es dann trotzdem zu einer Vermischung innerhalb der Halle. Also das ist nicht eine Zweiklassengesellschaft am Ende.
Wenn jemand ein bisschen mehr Privatsphäre möchte haben, dann kann er das haben, das können wir ihm bieten. Das gibt es teilweise, dass man sich ein bisschen abgrenzen möchte. Im Prinzip wird hier überhaupt nicht von einer Zweiklassengesellschaft geredet, wie ich Ihnen gesagt habe. Es ist ein Strand, da mischt sich das Volk und das ist uns ein sehr grosses Anliegen.
Ein Anliegen für eine Stadt wie Basel, die wenig Orte hat, wo sich allergattige Menschen treffen, besonders nicht im Winter. Darum lässt der Türsteher auch alle rein, die gratis Strandatmosphäre geniessen wollen, mit Ausnahme von Streithähnen.
Die Caroline Türkauf. Heute oben macht City Beach für geladene Gäste auf. Ab morgen Morgen am 11 Uhr sind dann die Türen für alle offen. Sie hören RS1, Regionaljournal Basel. Jetzt ist es 18 vor 6 Uhr. Mit seinem Urteil im Fall Sabo hat er landesweit für Schlagzeilen gesorgt. Mit seinem Entscheid fürs Läufelfingerli hat er ein ganzes Tal aufatmen. Und mit seinen präzisen, leicht verständlichen Urteilsbegründungen hat er die Justiz für eine breite Öffentlichkeit näher gebracht. Der frisch pensionierte Baselbieter Kantonsgerichtspräsident, der Peter Meyer, ist sagenhafte 40 Jahre im Dienst vom Kanton Basel-Land gestanden. Davor rund ein Jahrzehnt ganz oben an der Spitze vom Kantonsgericht. Ende letzten Jahr ist der 64-Jährige in Pension gegangen. Ich habe heute mit ihm geredet und ihn gefragt, welchen Fall dem ehemaligen höchsten Baselbieter Richter am nächsten gegangen ist.
Also in Erinnerung ist mir natürlich, sind mir mehrere Fälle, vor allem die grossen Fälle, die bekannten Fälle, Fall Röschens, der Kienbergtunnel, das Läufelfingerli und. Aber eigentlich wirklich unter die Haut sind wir zum Teil eher kleinere Fälle, kleinere von der Dimension her gegangen. Vor allem Fälle aus dem Vormundschaftsbereich, Fälle, wo es um Kinder gegangen sind. Das sind die Fälle, wo man gelegentlich nicht ganz gut schläft.
Zum Beispiel einer von diesen Fällen?
Sie bringen mich ein bisschen in Verlegenheit. Es gibt natürlich durch ein Amtsgeheimnis und einen Persönlichkeitsschutz. Aber ein Fall, der mich ganz besonders getroffen hat, das war ein Fall von zwei Kindern, wo von der Mutter, geschiedenen Mutter, systematisch am Vater entfremdet worden sind. Der Vater versucht hat, ein Besuchsrecht zu bekommen. Wir haben dann geschaut, dass die Kinder von der Mutter auch weggekämpften, weil wir die Obhut entziehen mussten. Aber das Bundesgericht hat das gehört und es hat sehr tragisch geendet.
Ein Fall, sagen Sie, wo Sie auch schlaflose Nächte drauf hatten. Ist das sonst manchmal auch vorgekommen, dass Sie nicht so gut geschlafen haben oder vielleicht auch ein ungutes Gefühl hatten aufgrund der Macht, die sie haben. Je nachdem, wenn sie einen Daumen auf oder Daumen runtergekehrt haben, hat das ganze Biografien auf den Kopf gestellt, hat ihnen das manchmal ein bisschen Sorgen gemacht.
Nicht Sorgen, aber das ist etwas, was man sehr ernst muss nehmen. Man muss wissen, dass man natürlich die Macht hat und aus deren etwas kann und muss machen. Und mit der muss man natürlich sehr sorgfältig umgehen. Und das heisst auch, man muss sich selber, die eigene Rolle, immer wieder hinterfragen. Also man ist nicht der liebe Gott, man ist nur der Richter.
In all diesen Jahren, wo Sie Fälle entschieden haben, hat es auch einen Fall vielleicht einmal gegeben, wo Sie heute finden, da hätte ich anders entscheiden müssen.
Das ist jetzt noch eine schwierige Frage. Sicher, wenn es ein Fall war, der ans Bundesgericht gegangen ist, das Bundesgericht den Fall gekehrt hat, hat einem das schon Anlass gegeben, um nochmal zu überlegen, ob allenfalls halt, der eigene Entscheid wirklich falsch war. Aber auch Fälle, die nicht weitergezogen worden sind, hat es natürlich schon gegeben, dass man hinterher vielleicht denkt, das habe ich wirklich alles überlegt, habe ich wirklich richtig entschieden. So Zweifel sollen auch durchaus Platz haben im Leben eines Richters.
Gehen wir ein bisschen zurück in Ihre Biografie. 40 Jahre zurück, nämlich. Ihren ersten Job haben Sie dort angetreten, schon dort am Gericht. Sie waren Gerichtsschreiber vor 40 Jahren. Das ist jetzt doch auch schon eine Weile her. Das heisst, Sie haben einen grossen Zeitraum, den Sie überblicken in diesen Gerichtsstuben. Was sind da die markantesten Veränderungen in dieser Zeit, die es gegeben hat?
Ich glaube, der grösste Unterschied ist einmal im Gericht selber. Das Gericht war damals sehr überaltert, als ich gekommen bin. Das waren fast ausschließlich pensionierte Männer. Frauen hat es noch nie im Gericht gegeben. Die sind erst ein Jahr, zwei später gekommen. Dann. Und es waren am Bezirksgericht durchs Band weg Laien. Also keine juristischen Richter, mit Ausnahme vom Präsidenten und eben dann auch vom Gerichtsschreiber nebenan. Und der Betrieb ist natürlich sehr viel, ich darf jetzt mal mit allem Respekt sagen, gemütlicher gewesen.
Wie hat sich das gezeigt, die Gemütlichkeit?
Die hat sich natürlich da drin gezeigt, unter anderem das an den Gerichtstagen, das hat man einmal in der Woche gehabt, dass man da noch kurz Mittagessen und am Nachmittag hat man noch einen Jass geklopft, die Zeit ist noch drinnen gelegen und vom Gerichtsschreiber, es waren sieben Richter damals noch, vom Gerichtsschreiber ist natürlich erwartet worden, dass er mitmacht, weil sonst hätte man nicht zweimal einen Schieber machen können.
Und Sie haben mitgeschoben und mitgeklopft?
Ich habe natürlich auch mitgeschoben, nur ist der Gerichtsschreiber halt noch arbeiten und die Richter, die sind nebenamtlich, die sind heimgegangen.
Peter Meier, Sie waren nicht immer am Gericht nach Ihrer Zeit als Gerichtsschreiber. In den 80er Jahren haben Sie gewechselt, und zwar von der Judikativen, also eben von der Gericht zur Exekutive. Sie sind Generalsekretär geworden vom damaligen Justiz- und Polizeidirektor. Also Sie haben gewechselt von der dritten Gewalt zur zweiten Gewalt. Warum der Wechsel?
Weil ich gefunden habe, das gilt natürlich nur für mich, ich möchte nicht immer Gerichtsschreiber bleiben. Ich möchte auch einmal in einer Linienfunktion. Und das war eine Zeit, in der ich mir auch Gedanken gemacht habe und auch Möglichkeiten hatte, in die Wirtschaft zu wechseln. Und so quasi in letzter Minute ist dann der Ruf vom damaligen Justizdirektor, Clemens Stöckli, gekommen, wo mir das Amt quasi offeriert hat vom Direktionssekretär. Und da habe ich zugesagt.
In Ihrer Zeit als Generalsekretär sind Sie die rechte Hand vom Regierungsrat, also von einem Politiker. Sie haben noch am politischen Betrieb geschafft. Sie selber sind Parteimitglied von der FDP. Wie sehr hat Ihre eigene Weltanschauung, Ihre eigene politische Orientierung eine Rolle gespielt bei den Urteilen, die Sie gefällt haben?
Ich glaube, die Leute würden staunen, wie wenig die weltanschauliche Seite, die politische Richtung von einem Richter bei einem Urteil durchschlägt. Ich habe ja die Abteilung präsidiert, Verwaltungs- und Verfassungsrecht, die eigentlich noch am ehesten politische Haltung zum Ausdruck könnte kommen. Aber auch da muss ich sagen, da sind eigentlich in den wenigen Spielräumen, die man hat, wo eine gewisse politische Überzeugung könnte noch eine gewisse Bedeutung haben, zum Ausdruck kommen, wie dort als Meinungen von der Richterinnen und Richter, so haben wir nur noch Richter bei uns in der Abteilung, wie die gar nicht entlang von der Parteilinie zum Ausdruck gekommen sind.
Peter Meier, wir haben über Ihre eigene Laufbahn geredet, als Richter, als auch Generalsekretär. Schauen wir ein bisschen in die Gegenwart. In den letzten Wochen machen immer wieder vermehrt Raserfälle Schlagzeilen. Meistens junge Männer, die zum Teil mit viel zu hoher Geschwindigkeit durch Städte oder auch durch Dörfer rasen oder bei Menschen teilweise umbringen. Später landen die Leute vor Gericht und dann hört man nicht selten, der und der Raser hat eine Strafe gekriegt, so und so viele Tagessätze zu so und so viel Dutzend, vielleicht ein paar hundert Franken. Das wirkt häufig dann, wenn eine Art, eigentlich eine lächerlich kleine Summe im Vergleich zur Tat, die der Mann gemacht hat. Was läuft da schief?
Das ist eine schwierige Frage, die ich mir stelle. Ich weiss auch nicht, ob man einfach so mit einem Satz Verantwortliche oder Schuldige in Anführungszeichen kann finden. Ich ärgere mich allerdings gelegentlich, wenn von politischer Seite dann immer so eine Betroffenheitspolitik geäussert wird. Denn letztendlich machen Politiker, jetzt hier in dem Fall nicht die vom Kanton, vom Bund, die machen ja eigentlich Gesetze. Und jetzt werden wir sehen, dass bei der letzten Revision vom allgemeinen Teil vom Schweizerischen Strafgesetzbuch der Gesetzgeber, also die Politiker in den eidgenössischen Räten, beschlossen haben, dass die kurzen Freiheitsstrafen fast abgeschafft werden, ich betone fast. Und dass an dieser Stelle eben die bedingten Geldstrafen andere Möglichkeiten von Sanktionen sollen treten. Und die werden natürlich jetzt bei den Raser, die kommen jetzt hier zum Tragen. Und jetzt wird beklagt, dass das umgesetzt wird, was die Politiker, von den Richtern umgesetzt wird, was Politiker vorher als Gesetz beschlossen haben. Das ist einmal die eine Seite. Es gibt natürlich durchaus auch eine andere. Bei Raserdelikten, wo es nachher sehr tragisch endet, wo es also zu Opfern kommt, wo es zu Toten kommt, dort müssen sich Gerichte natürlich schon die Frage stellen, liegt da ein Fall vor, wo jetzt im Juristendeutsch ein Eventualvorsatz könnte vorliegen. Wenn jemand so Rennen macht in Ortschaften, dann liegt ein eventualvorsätzliches Tötungsdelikt vor und das hat natürlich eine massiv höhere Strafe.
Und Eventualvorsatz heisst eben, dass sich der Täter nicht darauf berufen kann, dass es ihm halt einfach so passiert ist.
Richtig, das ist also mehr als einfach nur, ja, ich gehe gewisse Risiken ein, sondern er muss damit rechnen, dass es zu schweren Unfällen und damit natürlich auch zu diesen schweren Folgen wie Tötung von Leuten kommt.
Jetzt, wenn ich Ihnen zulasse, dann sagen Sie richtigerweise natürlich, Richter haben nicht die Aufgabe und schon gar nicht die Legitimation gesetzt zu machen. Das ist der Job der Politiker in unserem System in der Gewaltenteilung. Einen Weg Sie persönlich jetzt auch mit einem gewissen Abstand zum Amt. Verstehen Sie, dass es da Unmut gibt in der Bevölkerung über das System?
Das kann ich sehr gut verstehen. Und ich würde jetzt Gericht nicht völlig von jeder Verantwortung freisprechen. Absolut nicht. Es ist sicher auch so, dass Gerichtsurteile, Gerichtsentscheidungen sind letztlich immer auch mit beeinflusst von gesellschaftlichen Anschauungen. Und das ist in der Tat jetzt natürlich so, dass das Thema Raser, dass das heute von der Öffentlichkeit sehr viel stärker diskutiert wird. Es bewegt mehr, zu Recht meinte ich auch, als das früher noch der Fall war. Ich darf ein anderes Beispiel als Vergleich haben. Kinderpornografie. Das ist vor, ich sage jetzt einmal, vielleicht 15 oder 20 Jahren, hat es das sicher auch gegeben. Aber es war natürlich nie so ein Thema gewesen. Leider nie so ein Thema gewesen, wie in den letzten Jahren. Und das hat natürlich dann auch auf die Tätigkeit der Gerichte ihren Einfluss.
Letztlich geht es ja bei all diesen Fällen immer auch um den Konflikt zwischen Recht und Gerechtigkeit. Das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung ist offenbar nicht immer deckungsgleich mit dem Recht, das gesprochen wird, wenn Sie auf Ihre eigene Laufbahn zurückschauen. Haben Sie das Gefühl, es ist Ihnen immer gelungen, das einigermaßen in Harmonie zu bringen, Rechtsprechung und allgemeines Gerechtigkeitsempfinden?
Das ist mir sicher nicht immer gelungen. Ich glaube, das ist auch ein Ideal, die Gerechtigkeit. Und das Recht ist eigentlich ein Mittel, das zu der Gerechtigkeit, was man immer jetzt als Gerechtigkeit definieren wollen, zum Durchbruch verhelfen. Aber es ist in der Tat so, dass es natürlich auch bei mir Urteile gegeben hat, wo zwar nach Recht und Gesetz korrekt, richtig gewesen sind, wo aber im Ergebnis vielleicht doch nicht ganz letztlich befriedigt haben. Also diese Diskrepanz wird immer bleiben. Das Bestreben kann nur sein, sie möglichst gleich behalten.
Wir haben vorher vom Wandel geredet. Einer von den wahrscheinlich deutlichsten Wandlungsprozessen, der sich abgespielt hat an der Gericht, ist, wie Fälle teilweise heute für extreme Öffentlichkeit sorgen, Schlagzeilen machen, Medieninteressen generieren. Ich erinnere mich am Fall Sabo. Da sind Satellitenübertragungswege hier in Liestal vorgefahren. Wenn Sie zurückschauen auf Ihre Laufbahn, wie hat sich das zunehmende Medieninteresse auf die Rechtsprechung ausgewirkt?
Es hat natürlich früher noch schon einzelne Fälle gegeben, die ein sehr grosses Medieninteresse hatten. Aber Sie sehen, die Medien sind heute präsenter wie früher. Das macht man eigentlich nicht so furchtbar Sorgen. Was man mehr Sorgen macht, ist, dass nun zum Teil aus der Anwaltschaft aus Bestrebungen da sind, im Vorfeld von einem Fall bereits über die Medien zu kommunizieren und quasi zu sagen, auf was es dann ankam im Fall und auf was das Gericht besonders müsste schauen. Und das sind Beeinflussungsmöglichkeiten von einem Gericht, die ich gar nicht schätze.
Haben Sie selber so einen Fall gehabt, wo Sie das Gefühl hatten, da nimmt eine Seite Einfluss über die Medien im Vorfeld?
Ja, Sie haben einen Fall genannt. Der Fall Röschens ist natürlich ein typischer Fall. Ich will nicht sagen, da haben die gewisse Seiten versucht, über die Medien Einfluss zu nehmen. Aber es ist sicher dort über die Medien in einer Art und Weise kommuniziert worden, wo ich als sehr, sehr schlecht empfunden habe.
Sie müssen jetzt schon eine Woche lang nicht mehr arbeiten. Es gibt noch gewisse Sachen, die Sie müssen noch erledigen. Aber trotzdem, formell sind Sie pensioniert seit Ende letztes Jahr. Was überwiegt mehr jetzt, die Wehmut oder die Freude über die neue Freizeit?
Ich weiss es noch nicht. Im Moment ist man noch ein bisschen wie Ferien. Gelegentlich unterbrochen durch gewisse Abschlussarbeiten, die ich noch machen muss. Wie das so mittel- und längerfristig ist, kann ich Ihnen noch nicht sagen. Sicher ist es so, dass ich mit dem berühmten weinenden und lachenden Auge aus dem Amt gegangen bin. Das ist so. Denn letztlich ist es nicht nur die Arbeit, die man verlässt, sondern es sind auch Kollegen, Mitarbeitende, die man verlässt, also die menschlichen Kontakte, die man so nicht mehr hat und die ich sehr, sehr geschätzt habe. Letztlich auch der Kontakt zu meiner Kundschaft.
Sagt der frisch pensionierte Baselbieter Kantonsgerichtspräsident Peter Meyer. Wir hören uns am 3 vor 6 nochmal mit dem regionalen Wetterbericht. DRS1, Regionaljournal Basel, es ist 3 vor 6. Hier nochmals das Wichtigste aus dieser Sendung in Kurzform. Im Baselbieter Polizeikorps Gerz. Fast die Hälfte der Mannschaft hat sich in einer internen Umfrage gegen die Neuorganisation ausgesprochen, die die Regierung plant. Aus Polizeikreis heisst es auch, die Umfrage sei von oben behindert worden. Im Generalsekretariat der Sicherheitsdirektion weiss man allerdings nichts von so Behinderungen. Heute oben geht in der Basler Märthalle City Beach für geladene Gäste auf. Ab morgen steht der Gratisstrand dann der breiten Bevölkerung offen. Wie lange die Zwischennutzung von der Märthalle dauert, ist noch offen. Die Veranstalter hoffen, dass sie bis zur Basel World bleiben können. Zum Wetter. Es sieht gut aus fürs Wochenende.
Morgen und am Sonntag geht es mit sonnigem Wetter weiter. Einzig am Morgen könnte es zum Teil ein paar Nebelfelder haben. Durch die Nacht wird es wieder frostig kalt, die Temperaturen sinken auf minus 9 bis minus 6 Grad. Die Höchstwerte von morgen, Waldenburg minus 4, in Sissach und zu Laufen gibt es ebenfalls minus 4 Grad, zu Liestal, zu Rheinach und zu Basel wird es minus 3 Grad. Auch anfangs der nächsten Woche bleibt die Sonne noch erhalten, die Temperaturen steigen dann langsam ein bisschen an.
Sabine Balmer von SF Meteo. Wir sind schon fast am Ende der Sendung, vorher noch ein Ausblick auf morgen.
Regional, diagonal, die Woche quer durch die Schweiz kommt morgen mit diesen Themen. Zürcher Kirche im Clinch wegen der Saint-Papier. Das Wort Asyl sorgt für Verwirrung und Ärger. Der Basler Sandstrand, mitten im frostigen Winter. Das Projekt City Beach bringt zwar optisch einen Hauch von Südsee, aber mit der Wärme oder Ökologie happert es. Und die Solothurner Gemeinden und die verlauerten Gebühren gehen wieder kurz vor, dass Dörfer vergessen einzukassieren. Diese und weitere Geschichten aus den Regionen am Samstagmittag nach den 12 Uhr Nachrichten hier auf DRS1. Regional, diagonal.
Das war die Obersendung vom Regionaljournal Basel. Unsere nächste Sendung gibt es morgens oben um 5:30 wieder. Bis dann können Sie einzelne Sendungen oder Beiträge im Internet nachhören unter www.regionaljournal.ch. Dort gibt es neues Regionaljournal Basel auch als Podcast. Das heisst, Sie können unsere Obersendungen abladen und sie nachhören, wo und wenn auch immer Sie wollen. www.regionaljournal.ch ist die Adresse. So viel von uns für heute. Am Mikrofon in der letzten Halbstunde, der Gaudenz Wacker.